Herzlich willkommen zurück bei Update, Ihrem Expertentalk der Opta-Data-Gruppe. In diesem Podcast dreht sich alles rund um die Hilfsmittelbranche. Dazu begrüßt Gastgeber Bernhard Kötte regelmäßig hochkarätige Gesprächspartner, von denen Sie sich aus den verschiedensten Perspektiven für Ihren Alltag und die nahe Zukunft inspirieren lassen können. In den Gesprächen geht es um Fragestellungen wie: Welche Trends forcieren die Politik und die Gematik? Wie unterstützen die Hersteller und Dienstleister die Branche? Und was für Digitalisierungstrends erwarten uns von Seiten der Kostenträger? Darüber hinaus werden im Wechsel aber auch Fragen aus dem Alltag der Leistungserbringer behandelt, wie zum Beispiel: Muss das Thema Organisation neu gedacht werden, intern als auch extern? Oder wie bereitet die aktuelle Inhabergeneration die Betriebsnachfolge am besten vor? Viele spannende Fragen und jetzt geht's los. Heute mit diesem Thema.
Führung im Betrieb. Unser heutiger Experte zum Thema ist Rüdiger Hacke, Seniorberater, Trainer und Coach bei Volkmann Management. Willkommen, Rüdiger Hacke. Vielen Dank, dass Sie uns an Ihrem langjährigen Erfahrungsschatz heute teilhaben lassen.
Ja, Servus aus Franken und danke für die Einladung, lieber Herr Kötte. Ich freue mich sehr über dieses Format, auch für mich neu, Podcast, mich mit Ihnen über dieses Thema auszutauschen.
Dann steigen wir direkt ein, Herr Hacke. Ich habe von Ihrer langjährigen Erfahrung in der Hilfsmittelbranche gerade gesprochen. Geben Sie uns doch bitte etwas Fleisch an den Knochen. Wer ist Rüdiger Hacke? Was sind seine wichtigsten beruflichen Stationen? Und wie haben Sie sich zum Führungsexperten entwickelt?
Ja, wer ist Rüdiger Hacke? Ich bin 54 Jahre alt, habe zwei Töchter, an denen man auch das Thema Führung so ein bisschen üben kann. Ja. Und mein beruflicher Werdegang ist so, der ist zweigeteilt. Ich war 17 Jahre im Handel und der Baubranche tätig, seit 20 Jahren in der medizinischen Hilfsmittelbranche, davon 2 Jahre bei OFA Bamberg und 18 Jahre bei Medi. Ich war in verschiedensten Funktionen tätig, Marketing, Vertrieb, digitale Transformation und zuletzt im Medi Campus leitend und bin ausgebildeter Trainer und Mentalcoach. Und seit 30 Jahren begleitet mich das Thema Führung immer wieder in verschiedenen Konstellationen, von kleinen Teams über 5 Menschen bis zu 35. Und habe dazu auch so die verschiedensten Ausbildungen genießen dürfen. Aber im Endeffekt, Führung lernt man in der Praxis. Das ist meine Erkenntnis.
Anführungsstriche Stahlgeruch, Abführungsstriche, ja, den haben wir heute. Wir beide sind Hilfsmittelexperten, wenn ich das so sagen darf. Und mit dem heutigen Thema, das hat jetzt nicht zwingend was mit der Hilfsmittelbranche zu tun, sondern ist ein Thema aus allen Branchen. Wir brechen es aber eben heute runter auf die Hilfsmittelexperten draußen. Wir knüpfen generell auch an das Thema vom letzten Podcast hier heute an, als uns Sebastian Scheidmann, ja, als ich mich mit ihm unterhalten habe über die aktuellen Trends für eine erfolgreiche Suche nach neuen Mitarbeitern. In dem Gespräch kamen wir auch kurz darauf zu sprechen, dass man den Fachkräftemangel, der ja unbestritten in unserer Branche existiert, auch damit begegnen kann, Mitarbeiter an ein Unternehmen zu binden oder erfolgreich zu binden. Welche Rolle spielt hier die Führungskraft? Was kann sie in gutem oder auch im schlechten Fall bewirken?
Ich möchte mal ganz kurz mit einem Zitat beginnen, was immer so landläufig zu dem Thema auch, ich sag's mal, rumgeistert. Menschen kommen wegen dem Image, Geld oder der Aufgabe zu Unternehmen. Sie gehen aber in den meisten Fällen oder ziemlich oft wegen dem Vorgesetzten oder der Führungskraft. Und das ist natürlich möglicherweise eine Konsequenz aus dem Verhalten von Führungskräften. Und was heißt im guten Fall? Im guten Fall heißt es wirklich, die Bindung herzustellen zur Person, zur Führungskraft, zum Unternehmen, zur Kultur, zum Sinn, zur Sicherheit und Wachstum und im Endeffekt am Ende des Tages auch, ich sag's mal, mehr Umsatz. Im schlechtesten Fall ist es leider so, und da möchte ich ganz kurz, ich sag's mal, ein Zitat vorlesen, das ist original aus einem der Bewertungsportale, die es ja mittlerweile im Internet auch gibt, die sich Mitarbeiter ja äußern. Leider wird bei der Besetzung von Führungskräften rein auf die fachliche Qualifikation geschaut. Das Ergebnis dessen ist aktuell ein permanentes Kommen und Gehen bei den Mitarbeitern.
In unserer Branche sehe ich das jetzt nicht ganz so, dass das ständiges Kommen und Gehen ist. Also ich stelle fest, dass ich viele Menschen schon über Jahre, Jahrzehnte begegne, also eine gewisse Treue zum Unternehmen da ist. Letztlich, Betriebsstrukturen haben sich deutlich geändert in den letzten Jahren. Und ich glaube, das Zitat, was Sie genannt haben, ist vielleicht aus einem größeren Unternehmen oder hat sich auf ein größeres Unternehmen bezogen. Und unsere Betriebe werden immer größer. Die Anzahl der Mitarbeiter in den Häusern in der Hilfsmittelbranche wächst kontinuierlich. Naja, und damit ändern sich natürlich zwangsläufig auch Organisationsstrukturen. Nochmal auf Ihr Zitat zurück und das, was ich gerade gesagt habe. Können Sie diesen Trend bestätigen und was verändert sich Ihrer Meinung nach im Moment besonders deutlich in der Hilfsmittelbranche?
Ja, wie schon am Anfang erwähnt, ich bin jetzt seit gut 20 Jahren ja auch in der Branche tätig. Es ist tatsächlich so, dass die Unternehmen immer mehr an Größe gewinnen oder immer mehr auch, ich sag's mal, an Häusern dazu bekommen. Das heißt, die Anzahl der Mitarbeiter, die geführt werden müssen, kann nicht mehr alleine nur vom Inhaber oder vom, ich sag's mal, Geschäftsführer vollzogen werden. Das heißt im Endeffekt, man muss so eine Zwischenstruktur einbauen und die nennt sich dann eben Leitung, Abteilungsleitung, Teamleitung etc. pp. Und da ist eben dann so die Frage immer, wie sind diese Menschen ausgebildet? Wie kommen sie im Endeffekt in diese Funktionen? Und es ist aber wirklich so, dass der Trend erkennbar ist, dass diese Strukturen immer mehr zunehmen, weil eben die Unternehmen wachsen. Und das Zitat von gerade eben bezieht sich natürlich auf, ich sag's mal, ein Industrieunternehmen. Das ist ja so. Man muss nur auch jetzt überlegen, wenn man jetzt als Unternehmen wächst und immer mehr Mitarbeiter jetzt installiert und auch damit auch diese Führungsebene, dass eben diese Dinge, ich sag's mal, auch parallel gehen, dass man vielleicht auch auf die Qualifikation der Führungskräfte achten muss und sich ganz gut überlegen muss, wen setze ich denn auf so eine Funktion oder Position, wenn ich denn darüber nachdenke oder wenn ich sie auch schon habe, wie ist denn jemand für diese Funktion oder für das Führen von Menschen qualifiziert?
Ja, unbedingt, also Chefsache, sind wir uns einig. Und der Bedarf an Führungskräften steigt, auch da sind wir uns einig, wie Sie gerade bestätigt haben. Wie identifiziere ich denn als Inhaber, wer eine gute Führungskraft im Unternehmen sein könnte? Und ich frage nochmal anders. Welche Grundvoraussetzungen sollte eine Führungskraft in der Hilfsmittelbranche denn so mitbringen?
Ja, also die Arbeit also einer Führungskraft oder eines Vorgesetzten oder eines Chefs ist vor allem die Arbeit mit anderen Menschen. Also das bedeutet, dass ich im Endeffekt, und ich habe da so ein 5-Punkte-System für mich entwickelt über den Lauf der Jahre, so 5 Tools, so 5 Themen, an denen ich sag's mal, als Führungskraft, ich sag's mal, arbeiten muss oder die ich identifizieren muss. Und der erste heißt Menschen mögen. Also das ist für mich eine Grundvoraussetzung. Ich muss ein Menschenbild haben, ein positives, wenn ich andere Menschen führen soll, wenn ich mit anderen Menschen, ich sag's mal, umgehen mag. Ich muss empathiefähig sein. Also das ist für mich so ein Punkt, Menschen mögen. Ja. Der zweite Punkt ist, wenn ich das vielleicht ganz kurz schon ergänzen darf, das ist regelmäßig Fieber messen. Also damit meine ich so ein Stück weit, regelmäßig in die Kommunikation zu gehen und vielleicht auch meinen Führungsstil situativ zu betrachten und immer wieder zu gucken, wie geht's denn eigentlich den mir anvertrauten Mitarbeitern. Ich habe den dritten Punkt, den nenne ich immer so ein Stück weit, wir kennen das alle so, immer so als Kinder, wenn wir früher mit dem Auto unterwegs waren und uns so war langweilig, dann haben wir geguckt, ich sehe was, was du nicht siehst. Und damit meine ich im Endeffekt, auch in den Mitarbeitern, in den zu Führenden etwas zu sehen, Potenzial zu erkennen, um sie entwickeln zu wollen. Und als Führungskraft muss ich das wollen, Menschen entwickeln. Und ich muss auch manchmal akzeptieren, dass jemand vielleicht auch besser werden kann wie ich und vielleicht auch an mir vorbeizieht. Jo. Das ist etwas, was ich im Endeffekt so ein Stück weit mit mir auch vereinbaren muss als Führungskraft. Will ich das nicht? Der vierte Punkt ist der, Veränderungen für alle möglich machen. Das bedeutet, Veränderung ist ja das, was gerade massiv stattfindet, ob durch digitale Transformation, Corona, was wir gerade so haben, Krisen ohne Ende. Das heißt, da ist so ein Stück weit die Frage, wie reagiere ich darauf, auf jeden Einzelnen und versuche da nicht irgendwie so ein allgemeines Veränderungsschema drüber zu stülpen. Wir können dann vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen genauer reingehen, was ich damit meine. Und der fünfte Punkt ist, sich selber führen können. Also sich selber führen können heißt auch mit sich selber achtsam umzugehen, selber zu wissen, wer man ist, welcher Typ man ist. Und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt auch zu wissen, welche Mitarbeiter habe ich denn und wie ticken die denn eigentlich?
Ich fange mal vorne an, Menschen mögen. Ja, finde ich total wichtig. Ich glaube, in unserer Branche ist das sehr weit verbreitet. Ja, wir arbeiten mit Menschen, wir helfen Menschen. Der eine oder andere spricht ja auch vom Helfersyndrom. Mhm. Ja, glaube ich, finden wir sehr häufig. Was, wenn ich beim letzten Punkt nochmal eingreife, was ich glaube, das Schwierigste ist, immer sich selbst zu führen. Mhm. Ja, um auch, wie Sie sagen, mal zu sagen, okay, da ist jetzt einer besser als ich. Ja, habe ich damit jetzt ein Problem? Mhm. muss ich eigentlich nicht. Also es ist schon spannend, aber das bringt mich eigentlich Ihre 5 Punkte zur nächsten Frage. Macht es aus Ihrer Sicht mehr Sinn, neue Mitarbeiter einzustellen, die Führungskompetenz haben? Oder ist es sinnvoller, eher auf Mitarbeiter im Betrieb zu setzen, die fachlich qualifiziert erscheinen? Oder ich pointiere das nochmal. Ist Fachkompetenz wichtiger als Führungskompetenz oder umgekehrt?
Ich glaube nicht, dass man sagen kann, das eine ist wichtiger als das andere. Ich denke, beides ist wichtig und muss vorhanden sein. Ich glaube nur, dass es manchmal sinnvoller wäre, wenn ich eine Führungsposition besetzen möchte, auch bei uns in der Branche, sich zu überlegen, ob ich nicht jemand mit Führungserfahrung hole. Ich gebe Ihnen ganz kurz mein eigenes Beispiel. Als ich vor 20 Jahren zum Medi kam, habe ich dort als Produktmanager angefangen und hatte von der Branche keine Ahnung. Ich kam aus der Baubranche. Ich hatte damals zu tun mit Fertiggaragen, Pflastersteinen, Fertighäuser etc. pp. Und damals war die Idee, oder habe ich zumindest erfahren in meinem Vorstellungsgespräch, die Fachkompetenz, die können wir dem Herrn Hacke schon beibringen, ihn ausbilden, ihn schulen. Das trauen wir ihm zu, dass er da auch, ich sag's mal, sich selber entwickeln möchte. Aber die Kompetenz, die er hat im Bereich Führung, die ich damals ja schon mitgebracht habe aus der anderen Branche, die ist uns wichtig und die habe ich dann natürlich auch eingebracht, dann das kleine Team dann zu führen, habe mich dann ja zum Marketingleiter entwickelt etc. pp. Also ich glaube, dass es schon so ist, ich habe immer so 30-70, dass man das sagen kann, also ich muss wissen, von was ich spreche. Auch ich musste damals lernen, wie funktioniert Kompression, wie funktioniert die medizinische Hilfsmittelbranche. Und 70% aber müsste ich schon, ich sag's mal, Führungskompetenz haben oder ich muss mich auf dem Weg befinden, mir diese Kompetenz anzueignen. Also das heißt, wie gesagt, auf Ihre Frage jetzt zu antworten, konkret das eine oder das andere, es gibt nicht end oder weder, sondern man muss beides haben. Und ich glaube aber, dass Führungskompetenz in manchen Positionen sinnvoller wäre, da mehr Gewicht drauf zu geben bei der Besetzung oder bei der Entwicklung von vorhandenen Mitarbeitern zu gucken, wo hat er wirklich auch Führungsqualitäten, zum Beispiel auch diese 5 Punkte, die ich gerade eben genannt habe und wo kann ich dort, ich sag's mal, eine Entwicklung vorantreiben?
Also zweifellos würde ich unterschreiben, Führungskompetenz sollte auf jeden Fall vorhanden sein, aber ich streite mich ab und zu in Fachkreisen, wenn ich das mal so sagen darf, über den Anteil der Fachkompetenz. Wenn ich also so gar nicht weiß oder nur ganz rudimentär weiß, womit sich meine Mitarbeiter beschäftigen, mit welchen Fachthemen. Wir haben Marketingleitung angesprochen, also nehmen wir mal Marktbearbeitung. Und da ist jemand, der den Markt also so gut wie gar nicht kennt, okay, muss man akzeptieren. Das kann man lernen, das haben Sie gerade gesagt. Jeder musste sowas mal lernen. Also ich musste Abrechnung vor 16 Jahren auch völlig komplett neu lernen. Und wo ich schon 20 Jahre in der Branche war, hatte ich keine Ahnung davon. Ja, aber letztlich muss das Maß an Fachkompetenz doch meiner Meinung nach ist doch wichtig, ein gewisses Maß, um eine Akzeptanz bei den Mitarbeitern auch zu haben. Ja, dass man merkt, okay, der hat sich eingearbeitet, der weiß grobe Richtung, wovon wir sprechen. In dem Zusammenhang, Sie haben auf LinkedIn, mal sehen, ob ich das noch hinkriege, so ein nettes Zitat gegeben oder weitergeleitet, geteilt. Eine Führungskraft macht den Weg frei und geht dann an die Seite, um nicht im Weg zu stehen. Irgendwie so ähnlich.
Kann sich noch erinnern? Genau, kann ich mich gut erinnern.
Das finde ich, ist schon eine spannende Geschichte und bringt mich, also eine spannende Aussage und bringt mich zu der nächsten Frage. Führungskräftetypen und Führungskräftestile. Naja, jetzt ist die Frage ein bisschen groß, wenn ich sage, gibt es einen Goldstandard im Lebensmittelsektor? Haben Sie Empfehlungen für uns?
Eine Empfehlung habe ich jetzt in dem Sinne, oder es gibt nicht den Führungsstil und nicht den Führungstypen. Ich glaube, also man muss auch nicht dafür geboren sein, aber so ein Stück weit sollte man schon, ich sag's mal vom Typus her, und da komme ich jetzt so in diese Typenlehre. Wir kennen das ja alle, wir kennen diese Struktogramms, diese HBDIs, diese Typen-Eingruppierungen, das sind ja auch immer nur, ich sag's mal, nicht wirkliche fixe Schubladen, sondern so nach dem Motto eine Tendenz. Und wenn jemand jetzt per Du quasi ein Typ ist, der eher einzeln arbeitet und eher zurückgezogen und eher nicht so, ich sag's mal, gern mit Menschen zu tun hat, der sollte möglicherweise vielleicht auch nicht unbedingt jetzt in eine Führungsposition gehen. Das habe ich vorhin gemeint mit sich selber führen, Selbstkenntnis, selber zu wissen, wie ticke ich. Und da komme ich dann auch darauf, ich muss auch wissen, wie ticken denn meine Mitarbeiter? Also da gibt es ja verschiedenerlei Möglichkeiten, das Riemann-Thomann-Modell, wo man dann identifiziert, wer ist ein Macher, wer ist ein Kommunikator, Analytiker etc. pp. Das Struktogramm ist auch sehr bekannt in der Branche, wer ist ein roter, blauer, grüner Typ.
Ja, und da habe ich auch mal mitgemacht, genau.
Da haben Sie auch mal mitgemacht, genau. Und das wäre schon hilfreich, wenn man das wüsste, wenn ich weiß, wie tick ich selber, ist immer sehr, sehr wichtig, wie bin ich selber unterwegs und wie ticken meine Mitarbeiter. Und das bringt mich dann schon zum zweiten, nämlich zum Thema Führungsstile. Also ich habe in meiner langjährigen Karriere immer wieder so gehört, naja, der Chef, der ist halt so. Also weil er eben nur einen, ich sag's mal, Führungsstil gelebt hat oder an den Tag gelegt hat. Aber dieses ist halt so, ist, glaube ich, aus meiner Sicht nicht richtig. Sondern ich muss versuchen, so ein Stück weit einen Mix aus verschiedenen Stilen, ich sag's mal, es gibt nicht den einen Führungsstil, sondern eben aus meiner Sicht den situativen Führungsstil, den man so ein Stück weit, ich sag's mal, diese Klaviatur beherrschen muss. Was meine ich damit? Also es gibt ja so das Thema Dirigieren, das heißt im Endeffekt, ich sage konkret, was gemacht wird und der Mitarbeiter muss. So, es gibt aber genau das Gegenteil, das heißt Delegieren. Das heißt, ich gebe eine Aufgabe weiter oder ich gebe ein To-Do weiter und ich kann mich verlassen, dass Mitarbeiter das auch erledigen oder eben auch nicht. Und da gebe ich so ein Beispiel, situativ führen heißt, ich habe zum Beispiel einen älteren Kollegen bei mir im Team und der hat bisher auch immer alles zuverlässig erledigt und ich weiß genau, es ist was zu erledigen, dann gebe ich das dem Hans, so nenne ich den jetzt einfach mal,
ja.
Und dann weiß ich genau, er tut das und es kommt auch mit einem sehr guten Ergebnis.
Zuverlässig.
So, ja. Dann weiß ich genau, so ist mein Führungsstil, so, und das weiß ich, das funktioniert schon seit 10 Jahren. So, jetzt haben wir aber ein Thema, jetzt kommt auf einmal ein neues EDV-Tool oder diese digitale Transformation schlägt ja irgendwie zu und jetzt muss der ältere Kollege ja vielleicht dann doch irgendwie etwas Neues lernen, also er muss in die Veränderung und in dem Moment muss ich ja meinen Führungsstil anpassen. Ich kann ja nicht sagen, lieber Hans, ich gebe dir jetzt mal, nennen wir es mal ein iPad oder sowas und jetzt mach du mal da hier so, dass du dieses Ding beherrschst. So, das heißt, das geht aus meiner Sicht nicht, wenn ich weiß, dass der Hans vielleicht nicht so, ich sag's mal, technikaffin ist. Das heißt, ich muss jetzt einen anderen Stil im Endeffekt, einen anderen Führungsstil, nämlich den, das ist erstmal dirigieren vielleicht nicht, aber zumindest so den Trainierenden. Das heißt, ich muss den ein bisschen enger an mich rannehmen und muss mit ihm klären, wo steht er da heute, was können wir gemeinsam trainieren, wie kann ich ihn da begleiten. Das heißt, ich muss ihn vielleicht wieder etwas enger führen, um ihn da wieder auf den Weg zu bringen und muss gucken, ich sag's mal, bis ich wieder, ich sag's mal, in den, ich sag's mal, dirigierenden Stil komme, wo ich sage, okay, jetzt hat er es verstanden, jetzt kann er mit der Anwendung, mit dem Tool oder was auch immer umgehen. Also das ist nur so ein kleines Beispiel, dass ich eben je nach Situation und Aufgabe und auch einer Beziehung, die ich zu meinen Mitarbeitern habe, den Führungsstil so ein Stück weit anpassen muss. Und deswegen gibt es aus meiner Sicht eben nicht den Goldstandard oder den einen Führungsstil, sondern es gibt eben aus meiner Sicht mehrere und ich muss immer gucken, und das ist wieder gemeint mit Fiebermessen, gucken, wo stehen meine Mitarbeiter. Es kann auch sein, dass ein Mitarbeiter, den ich quasi vielleicht auch jetzt irgendwie so an der längeren Leine habe, aber vielleicht im privaten Umfeld jetzt eine Herausforderung hat und wenn ich nicht mit ihm kommuniziere, er nicht von selber eventuell auf mich zukommt und das mir vielleicht erzählt, ich mich wundere, warum zum Beispiel ein Leistungsabfall, ich sag's mal, stattfindet. Und dann muss ich mir ihn vielleicht wieder etwas mehr ranholen und muss vielleicht auch den partizipierenden Führungsstil einsetzen. Also das heißt, es ist ein Mix, es ist ein Baukasten und das muss ich wissen als Führungskraft aus meiner Sicht und das muss ich verstehen. Nämlich zum einen, wie ticken meine Menschen, was sind sie für Typen, was sind sie für Persönlichkeiten und zum zweiten, welche Situationen sind im Endeffekt jetzt zu bewältigen oder im Endeffekt zu bearbeiten und dann muss ich immer gucken, wie ich das zusammenbringe. Das bedeutet am Ende auch, und jetzt kommen wir zum Thema auch, so Zeit für Führung zu haben. Das ist nämlich das, was ich merke, was am wenigsten fehlt, weil durch natürlich eine hohe Fachkompetenz, haben wir gerade eben schon mal darüber gesprochen, ich natürlich auch immer in der Versuchung bin, auch meine Fachkompetenz auszuspielen, Dinge zu tun, weil ich sie gut kann, weil ich erfahren bin, weil ich vielleicht schon jahrelang das immer gemacht habe.
Sie gerne mag auch, ne?
Und sie auch gerne mag, absolut, kann ich nachvollziehen. Und dann fehlt mir am Ende des Tages vielleicht auch die Zeit zum Thema Führen.
Ja, ja, ich glaube, ich ja so ein Grundproblem, was man dann so mitbringt, nicht? Der Hans, der könnte auch Bernhard heißen. Mhm. Ja, das Beispiel ging mir genauso jetzt in den letzten 2 Jahren. Mein Gott, was haben wir neue Tools eingeführt? Ja, da muss man sich mal erst ein bisschen dran gewöhnen. braucht man ein bisschen Zeit, wenn man etwas älter ist. Mhm. Wobei es am Ende des Tages ja alles kein Hexenwerk. Ich glaube, jeder kommt damit zurecht, nur da muss man eben auch mal ein bisschen mehr Geduld und ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl haben. Ich glaube, das funktioniert aber dann letzten Endes. Ja, da sind wir schon nochmal beim Idealtypus Abteilungsleiter. Ich habe ihn jetzt mal gefunden. Wir gehen jetzt mal davon aus, ich in meinem Sanitätshaus habe jetzt den Topmann als Abteilungsleiter, so wie ich ihn haben will. Und es läuft alles. Die Mitarbeiter sind zufrieden, der Abteilungsleiter ist zufrieden, der Chef ist zufrieden. Alles rund. Worauf muss ich jetzt als Inhaber achten, damit das auch so bleibt?
Genau auf die Dinge, die ich jetzt quasi schon genannt habe. Also das heißt, ich führe ja als Chef auch meinen Abteilungsleiter und Führung ist Chefaufgabe und Führung oder ich sag's mal, die Führungskraft ist der erste Personalentwickler. Er ist Coach, er hat verschiedenste Rollen und das gilt natürlich auch für den Chef. Ich weiß, dass Chefs das oft nicht so erkennen, dass das eigentlich ihre wichtigste Aufgabe ist. Natürlich geht es um Finanzen, es geht um Vertrieb, es geht um Marketing, es geht um andere Dinge. Und deswegen ist zu meiner Erfahrung, dass man, je weiter man nach oben geht in der Verantwortung, auch eben dann Inhaber, Geschäftsführer, Chef, dass man das nicht mehr so, ich sag's mal, sieht als seine Kernaufgabe und lässt dann laufen. Und wenn ich den Hans jetzt als Abteilungsleiter so habe, dann muss ich den genauso situativ führen. Ich muss genauso Fieber messen, ich muss genauso gucken, wo hat er vielleicht noch Entwicklungsmöglichkeiten in seiner Funktion als Führungskraft etc. pp. Also das, was ich gerade eben genannt habe, was jetzt für den Abteilungsleiter in Richtung seines Teams gilt natürlich auch. Und da tun sich die Chefs oft schwer, das ist zumindest meine Erfahrung, das auch wirklich in ihren Alltag zu integrieren, den Hans auch immer wieder, ich sag's mal, bei Laune zu halten. Ich sag's einfach mal so.
Gibt es vielleicht auch noch einen weiteren Punkt, damit ich den Status quo immer da halte, wo ich ihn haben will? Thema Weiterbildung. Kennen wir ja aus jedem Bereich, ob es in der Prothesenversorgung ist. Wahrscheinlich dann auch, gilt das auch für die Führungskräfte, dass ich einen konsequenten Schulungsbedarf habe, den ich aufrechterhalten muss. Wird sich da ja auch immer mal wieder was tun. Wird es ja auch was Neues geben in dem Bereich. Bei uns, bei Optadata passiert das, dass man einfach auch mal völlig rausgeht aus dem Alltag und dann sich nochmal auf diese Führungsaufgaben auch fokussieren kann und neue Anregungen kriegt oder Altes nochmal auffrischt. Ha, hier habe ich was vergessen und da sich entsprechend Tipps von Profis holt. Ich denke mal, das ist auch wichtig, dass man konsequent ja ein Schulungssystem auch zum Thema Führung hat, oder meine nicht?
Absolut, kann ich nur bestätigen, dass man auch hier an seiner Kompetenz permanent weiterarbeiten kann und muss. Bestes Beispiel ist jetzt gerade seit 2 Jahren, was jetzt durch Corona im Endeffekt jetzt auch passiert ist, das Thema Führen im Homeoffice. Also das ist jetzt zwar jetzt nicht explizit jetzt für die Branche oder für jetzt den klassischen, ich sag's mal, Fachhandel im Verkauf, weil das sind die Menschen ja auf der Fläche, aber viele arbeiten mittlerweile in ihren Büros zu Hause. Das durften wir jetzt seit 2 Jahren lernen und da ist natürlich schon die Frage oder die Herausforderung für eine Führungskraft, wie mache ich jetzt Fiebermessen, wie mache ich jenes und welches, über das wir schon gesprochen haben, dieses hybride Führen, wie halte ich meine Mitarbeiter bei Laune, wie sorge ich für ihre, ich sag's mal, und das ist ja ein wichtiger Punkt, auch für ihre, ich sag's mal, psychologische Gesundheit, also und das sind Dinge, die, da gibt es ganz viel Angebote auch in Bezug auf Weiterbildung, aber auch für das klassische Führen, jetzt nicht mehr dieses hybride, bedarf es immer wieder einer Auffrischung, bin ich der Meinung. Und es gibt auch immer wieder Tools und es gibt auch immer wieder, und das finde ich auch wichtig, den Austausch sollte es geben. Gerade wenn man so auf Weiterbildungen auch sich trifft mit anderen Führungskräften, ist es manchmal doch auch wichtig, sich mit anderen auszutauschen. Wie machst du das? Was hast du für eine Lösung jetzt? Oder wie führst du Krisengespräche? Oder wie führst du Fehlzeitengespräche? Oder eben auch Bewerbungsgespräche etc. pp. Also ganz wichtig, das Thema Weiterbildung, immer am Ball bleiben. Und das hat was mit lebenslangem Lernen zu tun. Das ist so ein Motto, auch mein persönliches. Man ist nie fertig, sondern es geht immer weiter.
Kommt man nicht drum herum. Ich habe die gleiche Lebenserfahrung. Es gibt immer wieder was Neues zu lernen. Das ist auch eigentlich, also ich empfinde das immer als spannend, als hilfreich. Und Thema Homeoffice finde ich ist ein ganz wichtiges Thema. Also ich stelle fest, ich gebe ja sehr, sehr viel Online-Seminare, die ich früher in Präsenz gegeben habe. Nehmen wir mal die klassischen Abrechnungsseminare. Worauf muss ich achten? Wo sind die häufigsten Fehler? Wie kann ich sie vermeiden? Haben wir jetzt die letzten 8 Tage ja über 150 Teilnehmer gehabt in 2 Terminen. Da waren schon so manche Verwaltungsmitarbeiterinnen aus unseren klassischen Hilfsmittelbetrieben auch im Homeoffice. Ja, das ist durchaus ein Thema. Natürlich kann das, wer am Menschen arbeitet, wer versorgt, da ist das natürlich was anderes. Das wissen wir. Ja, prima. Also wir sind ja schon ein Stück weit am Ende unseres Gesprächs. Ich habe aber noch eine letzte Frage, Herke. Und jetzt mache ich mal ein kleines Wortspiel. Was führt Sie durch Ihre Freizeit?
Danke für das Wortspiel. Was mache ich in meiner Freizeit? Was führt mich durch meine Freizeit? Also für mich ist ganz wichtig meine Familie. Ganz wichtig auch das Thema Bewegung. Bewegung heißt für mich geistig wie körperlich. Geistig heißt für mich viel lesen und unterwegs sein, reisen. Und was mich ganz besonders interessiert, ist immer so ein bisschen der Blick in die Zukunft. Und auch ganz spannend aktuell, was bedeutet zum Beispiel das Thema künstliche Intelligenz für uns alle, für unser Leben in der Zukunft oder eben auch gerade vielleicht auch für unsere Branche. Und was mich immer wieder umtreibt, ist, wie führe ich mich selber? Mhm. Das ist ein spannendes Thema, weil ich auch hier merke, dass man sich da immer wieder permanent weiterentwickeln kann. Und das ist eben, wie gesagt, schon ein wichtiger Punkt, auch dieses Thema Selbstführung in der Rolle der Führungskraft.
Ja, gutes Schlusswort, lieber Rüdiger Hacke. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, und die vielen Einsichten und Tipps, die Sie uns vermittelt haben. Ich glaube, es ist deutlich geworden, das Thema müssen wir auch in der Hilfsmittelbranche im Auge behalten. Führung geht nicht von alleine. Man muss sich da schon auch ganz bewusst stellen, dieser Geschichte. Herr Hacke, bleiben Sie gesund und für die neuen Aufgaben, die Sie bei Volkmann Management jetzt übernommen haben, wünschen Optadata und ich Ihnen viel Erfolg. Wir sehen uns.
Ja, herzlichen Dank, lieber Herr Kötte, für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und meine Bitte noch, schauen wir alle gemeinsam nach vorne. Und hat mich gefreut, wenn ich ein paar Impulse zum Thema Führung geben konnte. Danke.
Und so geht es mit Update weiter. In 14 Tagen haben wir mal wieder das Thema Telematikinfrastruktur auf der Agenda. Wir alle haben gelesen, die Testphase zur Einführung des E-Rezepts in Apotheken ist verlängert worden. Mir fiel da spontan ein und täglich grüßt das Murmeltier. So ähnlich ging es doch 2007, 2008 auch los. Was steckt genau dahinter? Was bedeutet das für die Hilfsmittelbranche? Da habe ich 2 sehr spannende Gäste, absolute E-Health-Experten und auch ganz nah dran an den Entscheidungsträgern. Lassen Sie sich überraschen. Ich glaube, da gibt es einige spannende neue Ansätze. Bis dahin, wir hören uns.
Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Hören Sie auch unbedingt bei der nächsten Folge rein. Freuen Sie sich schon jetzt auf einen weiteren Experten-Talk und ein Update zum Thema Hilfsmittel in der digitalen Welt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten.